Gong.
Jetzt kommt was Chinesisches normalerweise, aber heute mal nicht. Wir begrüßen, und das tun wir auch sonst auf Deutsch, unseren Gast. Heute Stefanie Jakobs, eine Direktorin eines Museums, das es noch gar nicht gibt. Also es gibt es schon, es steht schon gebäudemäßig am Deutschen Platz und es hat auch schon Möbel drin, aber noch keine Exponate. Das ist also die Besonderheit des heutigen Thomasius-Clubs zur Buchmesse 2011 und im Rahmen des Festivals Leipzig liest.
Ja, und dieses Buch ist mal wieder eine spezielle Herausforderung des Thomasius-Clubs. Es hat nämlich...
Welches Buch denn?
Das Buch, das hier steht.
Ach, wir haben ein Buch?
Wir haben ein Buch und das hat den Titel Zeichen, Bücher, Wissensnetze.
Das habe ich gar nicht gewusst, dass wir heute über Bücher reden.
Tatsächlich.
Ich dachte, wir reden über ein Museum.
Auch. 125 Jahre Deutsches Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Nationalbibliothek.
Also das ist ja nur Vergangenheit.
Ist, ja, genau. Jetzt rede man nicht immer dazwischen. In diesem Buch gibt es 44 Beiträge, auch von einem gewissen Herrn Schneider, der uns sehr interessante Dinge darüber mitzuteilen hat, wie er mit Büchern umging. Unter den Beiträgern sind übrigens auch zwei Thomasius-Gäste, zwei ehemalige. Das macht uns natürlich stolz. Dazwischen gibt es auch Umberto Eco und Norbert Lammert und zahlreiche Zelebritäten aus dem Buch- und Druckwesen, die ich, muss ich zugeben, noch nicht so richtig kannte. Und vielleicht sagen Sie als Herausgeberin erstmal, wie haben Sie denn überhaupt diese Masse von Menschen rekrutiert, sortiert und was ist Ihr Interesse? Denn Sie wollen ja jetzt keinen Sammelband in so einem klassischen Sinne machen.
Ich will gleich nochmal intervenieren, es tut mir leid, aber ich bin heute hier, um nicht über das Buch zu reden. Ich will über das Museum reden.
Ich möchte vermitteln. Okay. Und zwar sagen Sie völlig zu Recht, das Museum gibt es noch nicht, aber auch nur halb zu Recht. Das Museum gibt es schon lange. Ja? Und jetzt zurück zum Buch. Das Museum gibt es schon lange und zur Festveranstaltung des 125. Jahres Geburtstages dieses Museums hat es dieses Buch gegeben, was jetzt aber auch schon anderthalb Jahre, glaube ich, her ist. Um vielleicht jetzt den Dissens, den ich jetzt auszutragen habe, zwischen Ihnen auf den Punkt zu bringen. Das Museum lebt von einer unglaublichen, was die Sammlung angeht, unglaublichen Heterogenität der Bestände. Das ist historisch gewachsen und dieses schlägt sich in gewisser Weise auch in der Konzeption des Buches nieder. Ist das eine gute Verbindung zwischen Ihnen beiden? Jetzt können Sie beginnen,
ja, aber was
entweder
heißt
das im Museum oder im Buch anzufangen. Für mich heißt das, die unglaubliche Chance dieses Museums, das es seit 127 Jahren jetzt gibt, das aber ganz neu entsteht am Deutschen Platz jetzt gerade, sind eben diese seit 125 Jahren zusammengetragenen Bestände. Das ist das Pfund, mit dem wir wuchern. Ohne das könnten wir nicht. Da geht es Ihnen wie Ihnen in der UB, obwohl wir völlig anders geartete Sammlungsgeschichte haben. Und das ist das, ob nun jetzt in einer sehr modernen, manchmal gewöhnungsbedürftigen Formensprache, wie wir neu entstehen, oder aber in den ganzen Vorgängerausstellungen und Museumskonzeptionen, die wir hatten, das ist das, worauf wir immer wieder zurückgeworfen werden und aus dem wir immer wieder neu schöpfen.
Und zu der Heterogenität, damit man sich das mal vorstellt, da gibt es Bücher in Ketten und da gibt es Papiertheater. Vielleicht schildern Sie, was Sie sonst noch alles haben.
Gerne. Also so ein paar Alleinstellungsmerkmale vielleicht. Wir haben so etwas Verrücktes wie die größte Wasserzeichensammlung der Welt. Wasserzeichen, ne, das sind diese Prägungen in alte, historisch, aber auch in maschinenproduzierte Papiere, die bei uns in riesigen Ablagemetern, fast Kilometern schlummern. Und die dort sozusagen ein hilfswissenschaftliches Schicksal im Moment noch fristen, aber bald auch an die Öffentlichkeit gehen sollen. Also ein Alleinstellungsmerkmal, was in den Hilfswissenschaften, in der Musikwissenschaft, in der Germanistik und in der Historiografie immer wieder sozusagen brennend angefragt ist.
Wird das digitalisiert werden?
Ja.
Weil ansonsten,
ist es tot,
nützt es nicht so viel. Und man stellt es auch nicht aus, oder?
Nein, ja. Doch, es gibt ein Ausstellungsprojekt dazu, ganz spannende Geschichten, weil auch diese Wasserzeichen-Technologie unglaublich viele Künstler geprägt haben und Herr Künstler auch vorgebracht haben. Enzensberger Gedicht, die Wasserzeichen, ja, ist eine, nun nicht bildkünstlerische, aber textkünstlerische Form, eine wunderbare Weise, das metaphorisch zu nehmen. Ja? Also auch das ist ausstellungsfähig und würdig.
Man muss es gleich, der Thomasius-Club übersetzt ja immer sozusagen Fachsprachen ins Allgemeinverständliche und Wasserzeichen, das muss man jetzt mal sagen, das ist nicht das allein, was auf dem digitalen Bild so quer rüber erscheint, ja, sondern das ist tatsächlich früher mal etwas gewesen, was man ins Papier eingeprägt hat, als es geschöpft wurde. Daher auch der Name Wasserzeichen.
Ja, danke, dass ich es nochmal übersetze.
Ich glaube, man muss das inzwischen so sagen.
Wobei früher ja tatsächlich auch die Generation meines Vaters zum Beispiel ist, der natürlich noch Briefpapier mit Wasserzeichen hatte.
Gibt's
also noch nicht so lange her, aber...
regulär noch Wasserzeichen in Büchern eigentlich nicht, oder?
Doch.
Auch?
Doch.
Immer?
Nein.
Okay.
Ja, und wo wir schon mal am Übersetzen sind, Sie sagten eben Hilfswissenschaften. Ich kann mich sehr dunkel erinnern, dass ich in meinem Studium, ich glaube bei vielen anderen, dass irgendetwas ganz Merkwürdiges und Verstaubtes war, wofür man sich eigentlich überhaupt nicht interessiert hat, wenn man nicht musste. Und ich sehe doch, Sie wollen offenbar die sogenannten Hilfswissenschaften auch in den Vordergrund rücken. Oder das,
ja, ja, das ist was, ein ganz unglaublich wichtiges Handwerksmittel, ja, womit wir täglich arbeiten müssten, viel zu wenig darauf zurückgreifen. Und das ist, ob das die Polygraphie ist oder eben
auch
die Papierkunst, Polygraphie, also die Kunde der Schriftentzifferung, ob das die Papierkunde ist. Ohne historische papierwissenschaftliche Forschung könnte man kaum mehr Datierungen von Büchern, auch ohne Wasserzeichenkunde, Datierung von Noten rekonstruieren. Ne? Also was denke ich, so ein bisschen verloren geht, weil es so langweilig auf der ersten Ebene so langweilig erscheint, was aber so viel an spannenden Netzwerken plötzlich aufmacht, ja, an spannenden Klein- und Großentdeckungen möglich macht, das ist einfach unglaublich.
Also die Sammlung ist einmal wissenschaftshistorisch, buchtechnisch historisch unglaublich interessant, aufschlussreich und hat vielfältige Dinge. Wollen Sie noch ein paar aufzählen?
Ja. Also neben dem Wasserzeichen, ne, die verlassen wir jetzt erstmal, zum Beispiel die Messkataloge, auch sowas Beeindruckendes. Von 1564 haben wir nicht ganz vollständig, es gibt einen New Yorker Sammler, der sie vollständiger hat als wir, Dorn im Auge, aber haben wir die Leipziger Messkataloge in einer Vollständigkeit, die mich beeindruckt.
Auch und vielleicht auch noch mal Erläuterung, denn es gibt ja jetzt keine Messkataloge mehr, oder?
Naja, nicht so direkt, also ja, nicht in der zusammenfassenden Form. Mhm. Ne? Messkatalog ist das, was angesichts der Buchmesse jetzt ganz konkret in unserem Fall einfach jährlich erschien. Nicht immer jährlich, aber doch in sehr, sehr regelmäßigem, fast jährlichem Duktus.
Und die kann man wiederum als Indizien für Buchproduktion?
Ja, natürlich.
Oder,
ja. Ganz, ganz wichtige Quellen, um auch zensurhistorisch zum Beispiel ganz wichtige Quellen, weil teilweise da... Wir haben Annotierungen in diesen Messkatalogen und die sind nicht ausgewertet, auch nicht digitalisiert. Ja, das sind alles so Projekte, von denen man denkt, das müsste eigentlich schon lange passiert sein, aber nicht mal die ersten Ansätze sind passiert. Ja, da greifen wir sozusagen mitten in das, was wir noch zu tun vorhaben, wenn wir denn mal mit den Ausstellungen und all den anderen Dingen im nächsten Jahr nämlich wieder an der Stelle sind. Dann wird auch da ein Digitalisierungsprojekt, weil diese Dinge einfach sehr viel nachgefragt sind, notwendig sein.
Wie sind die Dinge eigentlich in das Museum gekommen? Also so Messkataloge oder Wasserzeichensammlung? Also sind das Schenkungen, sind das Ankäufe? Wie ist das Museum entstanden? Mal so ganz kurz.
Ganz kurz, 1884 mit einem Ankauf durch den sächsischen Staat der sogenannten Sammlung Klemm. Klemm, Schneidermeister, ein ziemlich skurriler Typ aus Dresden, Dresdner Schneidermeister, der vor allen Dingen mit moderner Kleidung und deren Entwürfen an eine größere Öffentlichkeit gekommen ist und auch doch bekannt war. Der hatte eine Büchersammlung. Kurz vor seinem Tod hat er die dem sächsischen Staat übergeben. Das ist der Grundstock überhaupt fürs Museum. Und das Museum hat sie dann, der Staat hat sie dann 1883 dem Buchgewerbeverein geschenkt, übergeben. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, weil wir im Gegensatz zu ganz vielen Buchmuseen, die ja häufig als Schatzkammern von Bibliotheken, fürstlichen oder anderen Bibliotheken ihre Geschichte begründen, sind wir eine rein gewerbliche Gründung. Ja, es ging also nicht darum, dass wir sozusagen die Schätze aus den letzten damals 400 Jahren Buchgeschichte auf den Punkt bringen, sondern dass wir dem damals, 1884, also Ende des 19. Jahrhunderts, völlig brachliegenden, qualitätsvollen Buchdruck wieder auf die Beine helfen sollten. Und das ist eine Gründungsgeschichte, die in ganz vielerlei Hinsicht auch unser heutiges Selbstverständnis, zum Beispiel in Hinsicht auf die Ausstellungsmöglichkeiten, die wir in Zukunft haben, die große Halle. Es ist nicht das Schatzkästchen, in dem sozusagen das Einzelne gefeiert wird, sondern es ist so eine große Halle, in der Gewerbe eigentlich getrieben wird. Aber zurück, das war nicht Ihre Frage. Das ist unser Kern der Sammlungsgeschichte. Dann hat es ganz viele Wege von diesem eigentlich kunstgewerblichen Idee weggegangen. Ich will einfach nur drei nennen. Das war einmal die Weltausstellung zur Buch- und Buchkunst und Grafik in Leipzig 1914, die BUGRA. Die hat zur Sammlungsgeschichte des Museums insofern in der Sammlungsgeschichte eine große Rolle geführt, als dass plötzlich die Ursprünge von Schrift, also Schriftgeschichte und die Frage nach dem Übergang von der Mündlichkeit in die Schriftlichkeit, was das eigentlich für kulturhistorisch für eine Rolle gespielt hat, mit Karl Lamprecht, der damals zuständig war für die große, riesige kulturhistorische Ausstellung der BUGRA, ist da ein völlig neuer Sammlungsbestand zugekommen, der sich dann auch vom Buchgewerbemuseum, damals ins Buch- und Schriftmuseum, in der Namensgebung niedergeschlagen hat. Dann gab es eine sehr große Verluste. Also es geht, Sammlungsaufbau ist ja nicht nur sozusagen ein kontinuierliches Mehr, sondern durch die Bombardierung des Grafischen Viertels am 3. Dezember 1943 sind 7/8 der Gesamtbestände des Museums in Flammen übergeben. Und von dem wenigen 1/8, was übrig bleibt, liegt heute noch das Spannendste, das Kostbarste in Moskau. Also man fing im Grunde genommen wieder bei Null an, hat durch unglaublich reiche Zuschenkungen vor allen Dingen, aber auch durch Übergaben in der unmittelbaren Nachkriegszeit wieder ein Profil erstehen können, von dem wir heute sagen, es ist eben in bestimmter Weise, in ganz bestimmten Ausrichtungen wieder Alleinstellungsmerkmal für ein Buchmuseum. Und dann sind gerade, Entschuldigung, letzte, der DDR-Geschichte des Museums ganz, ganz viel papierhistorische Sammlung. Plötzlich entstand mit dem Papiermuseum Greiz eine Wirkungsstätte bei uns, ist in unsere Sammlung aufgegangen, ein Zentrum, das wir heute auch noch in gewisser Weise repräsentieren, nämlich dieses papierhistorische Komponente.
Ich wollte noch mal einen Schritt zurück zu diesem Dresdner Schneidermeister. Das ist ja ganz interessant, weil man doch die Konkurrenz Dresden-Leipzig eigentlich kennt. Wieso hat dieser Verräter sich dann für Leipzig interessiert? War es dieses Technische?
Na, es gab das attraktivste Angebot.
Ach so.
Also ganz, ganz schnöde.
Ja, und dann wollte ich noch mal nachfragen, jetzt gibt es ja nicht nur dieses Museum, sondern noch das andere, mit dem Sie auch kooperieren in Plagwitz, ja?
Das Druckkunstmuseum, ja. Ne? Museum für Druckkunst, genau. Ich meine, wenn man Leipzig den buchgeschichtlichen Topf mal aufmacht, dann gibt es eben auch noch viel mehr. Ja. Ne? Also natürlich gibt es die Albertina, natürlich gibt es die Uni, natürlich gibt es die Buchwissenschaft an der Uni, die HGB, die HTWK. Also ich würde das ganz gerne so im Netz mal anschauen. Und das ist auch die fantastische Herausforderung einerseits, ja, wo immer Konkurrenz lauert, konkurrenzbelebtes Geschäft, und das meine ich wirklich sehr ernst, wo aber auch immer die Frage steht, was bin ich eigentlich? Ja? Wir können also nicht so tun, als ob die Albertina irgendwo anders ist und als ob das Druckkunstmuseum auch irgendwo anders ist. Das heißt, es wird schon auch eng im besten Sinne, ja, wenn wir uns ums Buch kümmern und das auf eine ganz spezifische Weise. Und das hat auch zur Konzeption der neuen Dauerausstellung ganz erheblich als Folie beigetragen, eben dem eine ganz bestimmte Ausrichtung zu geben. Mhm. Auf Ihre Frage zurückzukommen, Druckkunstmuseum hat ein so eigenes, fantastisches Profil, ja, mit dieser Druckwerkstatt, mit dem Geruch, ja, mit den alten Herren, glaube ich, ausschließlich. Da sind auch alte Damen dabei.
Also das Hauptausstellungsobjekt sind schon die Maschinen, ja.
Ja, das Hauptinteresse gilt aber denen, die bedienen, ja. Und das finde ich einfach, das ist ein fantastischer Ort. Da kommen wir nie ran, da wollen wir nie ran. Und da sozusagen auch gar nicht in etwas aufzubauen, was uns verwechseln könnte. In der Vergangenheit sind wir immer wieder verwechselt worden. Das ist eine Aufgabe, die wir uns wirklich, glaube ich, angenommen und gerne angenommen haben.
Also jetzt, ich habe mir das schon mal angucken können, jedenfalls das Gelände. Das ist in dem Neubau, dem Erweiterungsbau der Nationalbibliothek, also der ehemaligen Deutschen Bücherei, mit dem das Buch- und Schriftmuseum eben schon lange fusioniert ist. In diesem Neubau gibt es jetzt ein riesiges Erdgeschoss. Dort gibt es, da kommt die Dauerausstellung hin. Innerhalb der Dauerausstellung gibt es einen Raum für Wechselausstellungen und dann gibt es noch am Lesesaal angegliedert einen kleinen Tresor für besondere Sachen. Mit der Sammlung können Sie operieren? Werden Sie immer nur mit der Sammlung operieren? Also bestandsorientierte Ausstellungen machen oder was ist geplant?
Nee, ganz und gar nicht. Also wir haben nicht den kostbaren Bestand Und wir wollen im Grunde genommen auch nicht bestandsorientiert arbeiten auf Dauer. Also innerhalb der Dauerausstellung natürlich. Das war auch gar nicht so einfach, diese sozusagen eine Themenspanne zu finden, die genau dieses tut. Ja, sowohl mit diesen ganz alten Beständen, wir haben schöne Bestände zur Schriftgeschichte, die jetzt 5000 Jahre alt sind. Das ist natürlich alles Stückwerk. Ja. Und da einen Bogen, eine Erzählung zu machen, und Ausstellungen ohne Erzählung sind irgendwie was ganz schwer zu vermittelndes, wenn es wirklich nur Sammlungsgut ist, war schon nicht einfach. Aber in Zukunft schwebt uns eher wirklich dieser thematische Zugang vor. Also auch mal mit überhaupt nicht eigenem Material, aber einer konzeptionellen Idee in Bezug auf dieses Material, was so vielleicht einfach noch nicht präsentiert worden ist, an die Öffentlichkeit zu gehen. Auch natürlich bestandsbezogene Ausstellungen zu machen. Wir haben Buchkunst, eine wunderbare Sammlung. Aber eher wirklich zu sagen, wir brauchen eine These. Die These sammelt ganz bestimmtes Material, was dankenswerterweise auch oft bei uns im Haus ist. Aber wenn es nicht im Haus ist, macht es überhaupt nichts. Dann kooperieren wir eben zum Beispiel mit der Albertina und fragen nach Büchern.
Ich komme noch mal auf die alten Herren zurück. Also das ist ja wirklich ganz toll, mit welcher Begeisterung Sie jetzt mit dieses Material hier präsentieren. Ich darf ja nicht über das Buch reden, aber trotzdem.
Ich tue es gleich.
Denn es hat ja schon auch so einen Hauch von Liebhaberei oder auch von Skurrilität. Ja, da redet ja dieser Antiquar darüber, dass er irgendwann mal ausgestopft in der Ecke stehen wird. Und Sie haben also jetzt eines Teils die wunderbaren Möglichkeiten und gleichzeitig wird in fast jedem Text der Tod des Buches beschworen. Wie situieren Sie sich in diesem Widerspruch?
Ich sag mal, für uns ist es kein Widerspruch. Also einerseits haben wir, und das merken wir auch in vielen Gesellschaften, die wir um uns herum haben oder in deren Kontext, wie wir uns bewegen, zum Beispiel die bibliophilen Gesellschaften, ne, ist etwas, was allein vom Lebensalter her einem so ein bisschen Angst macht. Ne. Es sind einfach wirklich die alten Menschen, die alten Herren in der Hauptsache, die diesem ganzen Gedankenkreis... Nein, ich habe nicht Sie angeguckt, weil ich... Nur weil wir jetzt gerade in einer Maximilian-Gesellschaft... Nein, aber es ist wirklich was einen jetzt, ich weiß nicht, ob Sie als Leipziger eben Leipziger Bibliophilen haben, eine wunderbare Vereinigung, aber es macht einem so ein bisschen Angst, wenn man an diese Konstellation denkt. Und ich denke, man muss diesem Thema, was überhaupt nicht alt ist, ja, versuchen, und ohne es zu vergewaltigen, einfach neue Federn anzustecken. Und wenn man zum Beispiel sieht, was Arne Ackermann in der Stadtbibliothek mit den Kinder- und Jugendbuchjurys macht, ja, dann ist das eine Arbeit, die ich einfach richtig gut finde, weil sie die Brücke schlägt, ja, weil es eben geschafft wird, in einzelnen Bereichen eben diesen ältlichen Herrenzirkel dem ganz andere Dimensionen auch zuzufügen. Oder wenn man sich vorstellt, was wir an museumspädagogischer Arbeit, die hat schon begonnen, seit Februar machen wir wieder museumspädagogische Programme, was da an Kinderstimmen plötzlich kommt, ja, von dem wir einfach lernen können, mit welcher Frische und völligen Naivität die an Bücher rangehen, ja, Hut ab.
Gut, also wenn man jetzt mal die begeisterungsfähige Jugend ausnimmt und die sozusagen ältere Generation, die ja dann auch aus dem Stress verschiedener Alltage entspannt sozusagen entlassen worden ist und einfach auch Zeit hat, Interesse zu entwickeln, wenn man diese beiden Randgruppen mal jetzt generationenmäßig gesehen an den Rand lässt, gibt es auch noch mitten im Leben stehenden Menschen mit praktischen Bedürfnissen und sozusagen vielfach verwirrten Köpfen noch irgendein Angebot, das so ein Museum machen kann? Also was ist das eigentlich Spannende an der Buch- und Schriftkultur, wenn es denn das ist, was genau dieses Museum auch abzubilden gedenkt oder ins Gespräch zu führen gedenkt? Was könnten da Anlasspunkte sein? Ich will mal gleich nicht so nur eine naive Frage formulieren, sondern ich denke natürlich, dass das Buch in vielerlei Hinsicht ein handwerklicher Gegenstand ist oder sagen wir, geht viel Kunstfertigkeit hinein. Ja, im Druckkunstmuseum kann man sehen, auch wie wunderbar komplex und monströs diese Maschinen sind und was da alles nun bewerkstelligt werden muss, damit da eine gedruckte Seite entsteht. Aber man weiß ja auch, dass Gestalter dabei sind, Buchbinder, Buchillustratoren, dass Autoren ja auch ganz häufig flapsig gesagt, Wert auf eine schöne Verpackung legen. Etwas anders gesagt würde man sagen, gerne den Inhalt auch korrespondierend ausgestattet sehen, also dass da auch ein optisches Vergnügen mit verbunden ist, was ja viele Leute sagen, sei mit den modernen Lesegeräten nun ganz passé. Also dieser kunstwerkliche Gegenstand Buch, ist der Thema oder ist es die Seite, auf der man ja ganz viel entdecken kann, die gedruckte Seite, wie sie gestaltet wurde, soll damit Verführungskraft ausgeübt werden oder wie?
Ja, mit beidem. Die Frage ist ganz schwer zu beantworten, weil das Museum sowohl von der Gründungsgeschichte als auch von dem, wie wir es sehen würden für die Zukunft, auf jeden Fall diesen gewerblichen Fokus immer hat, ne? Und kunstgewerblichen Fokus. Das ist eine gewerbliche Gründung gewesen, ja. Und wie ich eben sagte, der Versuch, das Buch als Gesamtkomplex vom Autor über die Fußnote, vom Ledereinband, über das Wasserzeichen, vom Lesezeichen, über die Annotationen als gesamten Komplex in den Fokus zu nehmen, bietet an sich genug Stoff. Nun fragten Sie aber nach der Gruppe derer, die sowieso immer viel zu tun haben. Wie wollen wir die eigentlich locken? Ne? Ich meine, das fängt an mit einer regen studentischen Arbeit. Aber die meinen Sie, glaube ich, nicht, ne? Weil die sind im Grunde noch vorher, bevor es denn spannend wird.
Und eine richtige Erwachsene.
Ja, ich denke, das ist so, dass das schon die Klientel ist, die wir versuchen, jetzt komme ich aufs Buch zurück, mit dem Buch zu erreichen, ohne dass wir eine ganz ausführliche Museumsgeschichte vorlegen. Ja, aber die verschiedenen Themen, die in dem Buch anklingen, und ich glaube, eines der Themen, wo das ganz offenbar ist, ist eben der von Ihnen beiden schon angesprochene, die dritte Medienrevolution oder der Übergang vom Buch ins E-Book oder wie man das auch immer nennen will, Digitalisierungswahn nennen es die anderen. Das ist ein Thema, das nun wirklich jeden, aber auch jeden, ob er will oder nicht, betrifft. Und deshalb werden wir in der neuen Dauerausstellung auf diesem Themenkomplex auch einen der Schwerpunkte bilden. Ja, das ist eine schwierige Zeit, weil sie einfach, da sind wir, ich weiß nicht, am Anfang, in der Mitte, sind wir vielleicht schon am Ende der dritten Medienrevolution. Wir machen Ausblick in die vierte Medienrevolution in der Ausstellung. Wie sieht sowas denn vielleicht aus? Ja, wir spinnen natürlich rum, machen ein bisschen Science Fiction, aber diese Fragestellungen haben nun nichts mehr zu tun mit denen, die noch Zeit haben, weil sie noch klein genug sind oder schon naiv geworden sind wieder. Ja, das betrifft, wenn man denn so will, jeden und damit können wir auch jeden locken. Wenn man sich vorstellt, so einfache, sehr holzschnittartige Analogien, wenn Platon davor warnt, ne, mit der Schrift, lasst das mal lieber sein, ich sage es jetzt mal ganz platt, ja, die raubt euch das Gedächtnis, ihr werdet dumm, ihr kommuniziert nicht mehr miteinander, weil derjenige, der etwas sagt, euch nicht mehr gegenübersteht, sondern ihr lest irgendwo in der Kammer seine Texte, ja, also Verlust an Autorität. Und ich heute meinen Mädchen sage, hör auf mit dem Computerspielen, du wirst dumm, du vergisst alles, ja, dann ist das natürlich was völlig anderes, ja. Aber es hat irgendwas, wo einem plötzlich so diese ganz uralte Geschichte von, was bedeutet es, wenn plötzlich Schrift in die Welt kommt, eine ganz andere Note erhält. Ne? Und damit wollen wir schon die Leute locken.
Sie sprachen jetzt von der dritten Medienrevolution, also Gutenberg kennt man, aber was war denn dann die nächste?
Die erste ist der Übergang von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit. Ach, das ist so eine Übereinkunft, aber auch nicht ganz widerspruchsfreie, aber relativ weit verbreitet in der Medienwissenschaft. Also die erste, der Übergang von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit, die ja teilweise heute noch in der Welt ist. Ne? Also es ist nicht so, dass die historisch wirklich ganz konkret an so Wände um 3000 vor unserer Zeitrechnung gebunden ist. Die zweite Medienrevolution, die eben um die Technik-Innovation von Gutenberg anzusiedeln und die dritte dann eben jetzt, ich weiß nicht, wann sie angefangen hat, aber ob sie vielleicht schon aufgehört hat.
Ja, bei manchen Revolutionen weiß man das ja auch nicht, wann sie anfangen. Genau. Aber gerade deswegen frage ich nochmal nach, es gibt ja diesen Gestus, der fängt ja also schon beim Telefon an und bei jedem Medium, was neu erfunden wird gibt es Katastrophenszenarien und dann gibt es wiederum Hoffnungsszenarien. Sehen Sie denn wirklich diesen starken Begriff Revolution als so richtig an in dem Kontext?
Wenn ich das jetzt gesagt haben sollte, dann war das ein Sprecher. Ich meine Innovation, dritte Medieninnovation. Ja, habe ich Revolution gesagt?
Ja, doch.
Dann meine ich das so nicht.
Also sie fühlen sich auch nicht so sehr bedroht wie manche, die mal wieder den Untergang des Abendlandes. Nee.
Aber Revolution muss ja nicht Bedrohung sein. Mhm. Das ist ja eigentlich eine erstmal...
Das ist, erstaunt mich jetzt auch, dass du die Revolution mit einer Gefährdung deiner Position verbindest.
Ja.
Setzt voraus, dass du dich zum Establishment
ja, mindestens. Ich zitiere ja nur.
Na, Revolution in diesem Sinne, dass alles herumgedreht wird. Ja? Mhm. Das ist ja schon der Fall, oder? Also es löst sich zumindest die Kommunikation, die in den Büchern stattgefunden hat, über die gedruckte Schrift, die löst sich zum Teil davon und geht in elektronischer Form weiter. Es ist immer noch Schrift, ist immer noch sehr viel Schrift. Ja. So, und es gibt auch Übergänge vom Mündlichen zum Schriftlichen, die jetzt in den Diktiergeräten zum Beispiel sichtbar werden, in denen man einfach redet und der Apparat schreibt das von alleine auf. Oder es gibt diesen Übergang ohne Übersetzer, dass die Maschine das in eine andere Sprache bringt. Ja. Manchmal sogar in eine, die man kennt. Immer noch sehr viel Schrift, anderes Verhältnis von Mündlichkeit und Schriftlichkeit, aber eben ganz deutlich eine Marginalisierung, was nichts Schlechtes bedeuten soll, des Buches, des Papiers, dieser kunsthandwerklichen Art, physische sozusagen Kommunikationsträger herzustellen. Das ist eben nicht mehr so relevant. Mhm. Schöne Dinge können es immer noch sein. Aber die Wissenschaft zum Beispiel hat sich in den Naturwissenschaften komplett von diesen Sachen verabschiedet. Ja, kein Chemiker braucht mehr sozusagen Papier und Tinte.
Aber das ist doch eine Gegenüberstellung, die, denke ich, auch fast inzwischen eine Art von natürlicher Entwicklung erscheint im Rückblick. Ja, es macht überhaupt keinen Sinn, naturwissenschaftliche Publikationen über über Fahnen zu korrigieren. Ja, was soll das?
Das ist meine große These, dass das Internet ist einfach irgendwie 500 Jahre zu spät erfunden worden. Der Gutenberg hätte das gleich erfinden sollen. Ja, und stattdessen mussten wir so lange mit den Büchern zurechtkommen. Ja, also zum Beispiel Telefonbücher. Ja, wie viel einfacher ist das im Internet? Fahrpläne und so weiter. Das wurde alles zum Buch. Ja, warum? Weil es nicht das Internet gab. Ja, sehr missliche Angelegenheit.
Ja, ist irgendwie ein Versehen passiert. Ne? Und dafür müssen wir uns jetzt halt mit diesen ganzen Hinterlassenschaften rumplagen. Ne? Hätten wir es echt einfacher gehabt. Aber Marginalisierung, ja, mit Sicherheit. Ja, aber nicht im moralisierend pejorativen Sinne, ja. Sondern Marginalisierung von etwas, was eine unglaubliche Qualität gewinnt, die es auch vorher nie hatte. Das ist ja nicht so, dass das Buch wirklich am Schrumpfen, weder quantitativ am Schrumpfen ist, ja. Herr Hornefelder ist jedes Jahr bereit, ich prüfe die Zahlen nicht, aber zu sagen, also Börsenverein des deutschen Buchhandels, es werden immer mehr, schon wieder mehr, nicht mehr Verlage, aber ne, Zentralisierung, eine Monopolisierung von Verlagen.
Das wollen wir jetzt nicht mit Qualitätssteigerung gleich so verwechseln.
Rein quantitativ, ja. Aber weil Sie sagen, Marginalisierung des Buches, das kann, von der Quantität stimmt es nicht, aber es stimmt vom Wissenschaftsbetrieb her, ja. Da ist es wirklich, also ich lese immer noch und ich denke, so im kulturhistorischen Bereich kommt man überhaupt nicht umhin, den, was weiß ich, Albert Schramm von 1906 noch in die Hand zu nehmen, ja, wenn er noch nicht digitalisiert ist. Sonst kommt man über Volltextrecherche, das ist
Wer
natürlich
ist Albert
was.
Schramm?
Ach, einer von denen, die ich immer ganz wunderbar finde, so ein Buchhistoriker, aber Praktiker auch aus dem Anfang des Jahrhunderts, der nun zufällig bei uns im Museum eine große Rolle gespielt hat. Oder Karl Lamprecht, ja. Da greife ich natürlich ins Regal, weiß, kenne die Bücher, also weiß, wie sie aussehen und weiß, dass auf Seite irgendwo 72 was stehen könnte, was ich suche. Ja, das wird alles schwieriger, finde ich, für so konservative Geister, wie ich es bin, im eigenen Arbeiten. Aber ich meine, sowas wie Volltextrecherche, das finde ich ja immer noch das Nonplusultra überhaupt. Hat mir noch nie jemand gesagt, wie das besser zu machen wäre mit irgendetwas.
Aber Sie kennen doch sicher auch diesen Spruch, dass das Buch, was neben dem steht im Regal, neben dem, was man sucht, immer das viel Interessantere ist. Also mich stört bei der ganzen Debatte, dass immer alles noch effektiver und noch schneller werden soll und als ob dadurch irgendetwas besser würde. Also ich würde auch mal gerne den Zufall noch verteidigen.
Das ist aber so eine Rückzugsposition, wirklich. Also wenn jetzt auch der Zufall sozusagen als letztes Kulturgut der vergangenen Epoche irgendwie gerettet werden muss. Ich glaube, das gibt immer noch sehr viel Zufälliges. Man braucht bloß mal eine Suchmaschine im Internet anschalten. Da gibt es erstaunliche Ergebnisse, auf die man nicht gerechnet hätte. Ja.
Das wird immer schlimmer.
Andere,
also ich würde sagen, dieser Zufall, der ist das Sich-Verfransen, ja, in diesen Wissensnetzen, das ist doch das Fürchterlichste, was dieses Internet eben daneben bietet, außer dem strukturellen Zugriff, ja. Ein Begriff und vielleicht mal einen versponnenen, ich mache manchmal diese Wette mit mir, von dem man denkt, also Dazu gibt es keine Kombination, ja? 1398 Einträge. Und dieses Verzetteln, was Sie zu Recht sagen, was ja manchmal die sehr schöne Komponente, ich stehe am Regal und guck plötzlich nur, weil es rot ist, ja, auf dem Band daneben an und finde was, was ich seit vielleicht noch nie gesucht habe, aber von dem ich nie wusste, dass ich es finden möchte. Das gibt es genauso und ich würde sagen in dichterer Form. Im digitalen Zeitalter.
Das ist ja eigentlich, ich weiß, ich will jetzt nicht so stark sortieren, aber das ist eher das Thema Bibliothek. Das ist eher das Thema Wissenswelten, mit denen wir ins Verhältnis uns setzen, die um uns herum stehen, die wir vielleicht zu Hause aufbauen. Ja, da fragt sich natürlich jeder, wie stelle ich da mehrere iPads hin oder was? Also wie repräsentiere ich eigentlich meinen eigenen Lese- und Erfahrungshorizont? Ja, wie kommuniziere ich meinen Gästen, die abends zum Essen kommen, ja, was für eine Art von schlauem Kerl ich bin, ja, wenn ich da keine Bücher mehr stehen habe, ja, so mache ich da eine Protokollliste, was ich neulich bei Google nachgeschlagen habe oder so, ja.
Du kannst es doch so machen wie die Möbelgeschäfte, die haben doch immer diese Fakes.
Ja. Genau.
Das wär's, ja.
Ja, das ist wahrscheinlich dann die Lösung. Also das ist sozusagen, das ist ein ernstes Problem, glaube ich schon, weil da müssen wir, die wir uns mit Büchern vielfach beschäftigen, wirklich umlernen.
Glaube ich nicht.
Nee?
Nee. Weil der Markt ist doch schon durch dieses Bedürfnis.
Aber das mit dem Anfassen haben Sie doch selber gesagt.
Nein,
das fällt
aber
dann
schon
weg.
Durch das Bedürfnis der gesellschaftlichen Repräsentanz. Ja? Das Buch als hier bin ich. Ja?
Deswegen
das
wird
es doch so stark, klar.
Okay.
Der Markt, die haben alle Geld, die Leute, die auch feine Abendessen machen, ja? Und die wollen eben nicht irgendwelche
Listen. Das ist so wie so ein Backlist altertümliches Telefon mit digitaler Technik innen drin, ja? Oder so eine schöne alte Lampe mit einer modernen Energiespar.
Wie heißt es bei meiner Tante? Wie heißen die Tisch, die Bücher, die auf diesem Tisch liegen?
Coffee Table Books,
ja? Das ist doch das geht doch nie kaputt, oder?
Und was steht dann drin?
In den Büchern?
Ja.
Naja, die muss man schon aufmachen können.
Okay.
Das macht, glaube ich, der Gast zum Abendessen
aber
schon.
Welche Art von, da steht dann in Anführungszeichen, man verzeihe mir das, nur noch Literatur drin, also Belletristik.
Ja, klar.
Sachen zum Erzählen, zum Weitererzählen.
Ja, oder
zum
Kunstbücher oder Kunstbücher. Biografien. Ja, die haben ja auch einen unglaublichen Boom, aber nicht irgendwelche wissenschaftliche Literatur.
Und da kommt das Buch sozusagen auf seinen eigentlichen Kern zurück.
Nee.
Auch nicht.
Das ist eine Nische.
Ja.
Entdeckt eine neue Nische. Ich glaube schon, dass das Buch mal nein, was heißt ich glaube, das wissen Sie viel besser als ich, wirklich die Wissenschaft im Kern repräsentiert hat über Jahrhunderte. Ja, das Wissen wollen war das Buch. Aber das ist jetzt ein anderes Geschäft und eine andere, extrem gute Ausprägung dieses neuen Geschäfts. Und wenn man die Monika Ostberghaus mit ihrem Kinder- und Jugendbuchverlag in Klett hier in Leipzig sieht, ja, das ist ja auch so eine Nische, das kann man nur im guten Buch machen. Und das bleibt nicht übrig von irgendwas oder ist keine ist kein Zufallsprodukt von etwas, was irrgelaufen ist, ne, sondern das ist echt einfach das, was sich neu ausprägt.
Gut, und diese Kultur jetzt in die Zukunft entwickelt, da wird das Digitale zunehmen, es werden diese schönen Produkte auch noch bleiben. Ein Museum, was jetzt sich in diese Zukunft hineindenkt, wo diese Buchartikel rarer werden. Sie werden noch als Lehrbücher überleben, als Kinderbücher ganz sicher, weil das eben schöne Gegenstände sind, aber vielleicht auch nicht mehr in dem Maße wie bisher. Das Fernsehen hat ja da auch schon ein bisschen Kinderaufmerksamkeit weggefressen und andere Geräte werden das auch tun. Und in dieser sozusagen zunehmend digitalen Welt mit Geräten aus Plastik, Metall und ähnlichen Dingen, was hat dann ein Buchmuseum für eine Aufgabe? Entführt es uns in eine andere Welt? Versucht es ein Spiegel zu sein? Zeigt es uns eine Epoche, die gerade eben noch vergangen ist, wo unsere Großeltern sich noch erinnern können und dann wird ein bisschen was gezeigt? Ist es sozusagen ein Triumph im Untergang, so ähnlich wie das am Anfang auch war mit diesem Klemm und der auch so eine Message hatte irgendwie, werdet besser, werdet qualitätsvoller?
Sag ich einfach mal nein. Aber das Museum als Fluchtort, ja, ist ein Topos, der seit den ersten Gründungen von Museen überhaupt, ne, so im Anfang des 19. Jahrhunderts oder Ende des 18. Jahrhunderts, immer das Museum auch mit Leben erfüllt hat. Ne? Irgendwas geht im Bach runter und wo finden wir es? Im Museum, da können wir uns das angucken. Teil davon bleibt hoffentlich mit Sicherheit immer das, was wir machen. Ja, einfach mal gucken, wie es war. Und das nicht nur unbedingt in einem in so einen bildungsschweren und aufklärerischen und guckt es euch genau an Gestus, sondern einfach auch so für den Flaneur. Ja, es gibt da vielleicht ja nichts Schöneres. Ich bin Flohmarktgängerin und Flohmarkt und Museum sind immer ganz eng miteinander verbunden. Aber das ist mehr so die Geschichte, wo ich mich auch in der kulturhistorischen Tradition der Museen einfach sehr wohl fühle. Ja, das sind wir auch. Aber ich glaube, gerade wenn man sowas wie Buchgeschichte verstanden als Mediengeschichte ausstellen und machen möchte, geht der Blick eben nicht nur zurück, sondern auch in solche furiosen, tatsächlich nur sich im Buch niederschlagenden, aber trotzdem viel mehr seinen Phänomene wie Gerhard Steidel, dieser wunderbare Film How to Make a Book, über ihn, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, das ist jetzt im Kurzfilmfestival hier in Leipzig gezeigt worden, hatte dann eine relativ große Aufmerksamkeit. Dieser Steidel, wie der heute Bücher macht, der macht nur Bücher. Aber wie er die macht, natürlich mit diesen ganzen digitalen Vorstufen, wo alles nicht mehr auseinanderzuhalten ist, ja, das sind Sachen, das ist unser Gegenstand auch, unsere Zukunft auch. Und wenn man sich vorstellt, den Gedanken oder die Frage zu stellen, was wird denn nach dieser digitalen Medienrevolution, sage ich jetzt schon wieder, Innovation will ich eigentlich sagen, stattfinden. Also was ist die vierte? Ja, wie stellen wir uns diese vor? Dann sind wir ganz weit weg vom Buch und trotzdem noch bei unserem Thema. Also ist es der Chip im Kopf wirklich? Ja? Oder ist es das Interface, was ober, über, unter uns überall ist, ja, wo wir nur noch uns bewegen drin? Aber das sind Fragen, da sind wir plötzlich wieder, obwohl wir nicht vom Buch sprechen, trotzdem im Kern dessen, was ich eigentlich für unser Selbstverständnis mir wünschen würde.
Das ist vielleicht eine Bewegung, die hatten wir eben schon mal. Also das Flaneurhafte, auch das Luxuriöse, die Coffee-Table-Books und das Pragmatische. Sehen Sie nicht, dass da so eine mittlere Ebene ziemlich wegbricht? Also ich bin immer skeptisch, wenn Herr Hornefelder seine realsozialistisch klingenden Zahlen vorträgt. Also davon, dass es immer mehr gibt, was dann aber 3 Monate später im modernen Antiquariat liegt, davon haben wir doch nichts.
Ja, das war doch, wir beziehen uns jetzt hier zum Teil auf die Eröffnungsveranstaltung der Buchmesse. Und da war es doch sehr interessant, durch Musik getrennt waren dort Beiträge, die man sofort anschließend entsorgen konnte. Ja, die sozusagen, also ernst gesagt, aber eben wie im Falle des Börsenvereinsvorstehers, also durchaus auch eben pragmatische Informationen waren. Das ist jetzt auch nicht sein Anspruch gewesen, damit in die Literaturgeschichte einzugehen. Ja, aber sehr, sehr erstaunlich und für alle vollkommen überraschend und befreiend und großartig war dann die Frau Levitscharow, die dann die Laudatio anfing und eine Rede losließ oder formulierte, die dann deutlich sozusagen Sprachmeisterschaft verriet. Etwas, so, ich würde das jetzt mal gebunden sagen, man nennt sonst die gebundene Rede die lyrische und so weiter, aber im höheren Sinne ist die literarische Rede immer die gebundene. Das ist auch die, die man dann binden kann, die dann in ein Buch kommt. Also das ist ja doch auch mit dem Buch verbunden, dieser hohe Anspruch, die Zeiten zu überdauern, in denen sie zuerst ausgesprochen wurde. Ja, also Sätze zu sagen in dem Bewusstsein, das macht es ja auch ein bisschen anstrengend, ja, das Schreiben. Sätze zu sagen in dem Bewusstsein, in dem Bemühen, sie für eine andere Zeit unbestimmter Art auch noch irgendwie gültig sein zu lassen. Nicht als einzelne Sätze, sondern durch die Verbindung, durch die Rede, die im Grunde damit auch erzeugt wird. Kann ein Museum an so etwas auch erinnern oder kann es das zeigen?
Das ist im Grunde so gut die Autorität, die formale Autorität des Buches, ne? Das eben einfach den Anspruch hat, dadurch, dass es diese ganzen Mühen hinter sich bringt, gesammelt, gedruckt, gesammelt, gedacht, aufgeschrieben, Manuskript, Typoskript, gedruckt und diese ganzen fürchterlichen Mühen. Und wenn ich mir den Bestand dessen, was jetzt noch nicht in den Vitrinen steht, Sie hatten es ja gesagt, das ist das Museum steht eigentlich, aber die Vitrinen sind noch leer, vor Augen führe, immer noch die Hauptsache dessen, was wir ausstellen wollen, ja? Nämlich das Buch als nicht ganz ephemerer und nicht ganz zufällig eben in Papierseiten und Leder gebunden oder wie auch immer gebunden, aufgefangenem Gefäß auszustellen. Ja? Und ich denke, dass gerade diese Ausstrahlungskraft des, hier ist was eigentlich so ein bisschen überdauern soll und Sie sagen, die riesigen Auflagen, die dann irgendwie in 3 Monatsfrist im modernen Antiquariat landen, das ist auch, ich will ja nicht alles schön reden, ja, Aber das ist doch auch irgendwie eine Chance. Das ist doch so ein vielleicht auch eine Selektion, die, ich weiß nicht, ob sie gut ausgeht oder nicht gut ausgeht, aber die schon auch eine Perspektive eines unglaublichen Luxus hat. Also ich finde, das ist schlimm irgendwie für die Autoren, die sich dann verschreddert sehen. Und alle Bücher haben dann diesen Strich hier, also dieses nicht, aber... Ich hoffe auch nicht, dass es das kriegt. Das tut schon weh, aber darin liegt auch eine Chance einer unglaublichen Schnelligkeit. Und vielleicht kann ich dann noch zwischenschieben. Wenn ich mir anschaue, was dieses Museum eigentlich immer oder in den letzten Jahrzehnten war und auch in Zukunft sein soll, ist es eben auch die wissenschaftliche Dokumentationsstätte. Ja? Und spätestens da landen all die, die Sie in der vorletzten Frage erbaten, nämlich die, die einfach als Wissenschaftler am Buch arbeiten. Die landen halt da in unserer Fachbibliothek, ja, die einfach in Bezug auf das Thema, was wir sammlungshistorisch haben, einen sehr schönen, vielleicht sogar einzigartigen nationalen, internationale Fachliteratur zusammen hat. Ja. Das ist eine andere Gattung von Mensch als der Flaneur oder die Verwandtengruppe, die mit ihrem Geburtstag zu uns kommen und auch herzlich willkommen sind. Aber das ist eine ganz andere Seite dieses Museums.
Ja, ne? Das ist halt, das heißt Museum, es ist aber eine Einrichtung, es ist eine Institution, die auch einen Ausstellungsraum hat. Genau. Wir haben übrigens auch ein Publikumsmikrofon und wenn jemand eine Frage an Frau Jacobs stellen möchte, dann wir würden das so ungefähr erkennen können, dass das eine Meldung ist, dann bitte, ist da jemand? Dann könnten wir hier vorne das Mikrofon, wir brauchen das Mikrofon hier. Wollen wir den mal reinnehmen?
Je nachdem, was er für eine Frage stellt,
keine Zensur.
Ja, eine Revolutionsfrage oder Involution oder Innovations- oder Evolutionsfrage und zwar zu den Übergängen. Dem ersten Übergang vom sozusagen zum Schriftlichen überhaupt. Und dann vielleicht also eine Frage noch zum Ende, zum vielbeschworenen Ende des Typografiums, das für mich eigentlich auch kein Ende, sondern eigentlich nur ein Übergang oder einen neuen Anfang bedeuten würde. Und zwar erstens, mich würde interessieren, haben Sie eigentlich auch sozusagen noch geschriebene Bücher in Ihrem Profil im Ausstellungsprogramm oder Manuskripte? Also der Hintergrund der Frage ist, wenn man sich Schrift sozusagen als Kunstform auch betrachtet, denke ich, kommt man gar nicht drum herum, erstmal auch sozusagen die Handschrift als Ausgangspunkt dieser künstlerischen, dann pragmatischen Verallgemeinerung sich anzuschauen. Und da hätte eigentlich auch die ästhetische Qualität, die sinnliche Anmutung, die ein Buch dann ja auch als Gesamtkunstwerk dann ja auch immer präsentiert, wie ich finde, seinen beständigen Ort. Und das wäre sozusagen dann in der jetzigen Phase, wo das Ende dieses Buches als Kunstwerk, als sinnliche Anmutung von vielen angenommen wird, dann meine ich auch sozusagen nicht nur eine romantische Erinnerung, sondern auch eine ständige Mahnung an diese Phase, die angeblich das Ende der Papiergeschichte bedeutet. Denn Sie haben das ja schon mehrfach angedeutet, das betrifft ja weder die Bücher, noch betrifft es diejenigen, die einen Computer haben. Viele drucken ja das, was sie dann noch haben, dann auch wieder aus und dann in einer grässlichen, geradezu unanschaulichen und die Sinne verstörenden Art und Weise hat man dann irgendwelche Papierhaufen dort, die sozusagen Textfragmente dann noch bedeuten und eben nicht mehr in einem einheitlichen Konzept zusammengebunden sind. Punkt. Und innerhalb der Verlagsgeschichte gibt es ja sozusagen dann Punkt. So die Geschichte Book on Print on Demand, ne? Ja. Wo das sozusagen dann auf eine Art und Weise beantwortet wird, wo man sich ja fragen kann, ob das angemessen ist. Fragezeichen, kein Punkt.
Ja, ganz viele Fragezeichen waren das. Ich greife einfach mal zwei Fragen heraus. Zum einen geben Sie mir mit der einen Frage nämlich nach dem Handschriftlichen, ne, in der Sammlungsgeschichte, aber auch in der Bedeutung des Handschriftlichen für das gedruckte Buch, die Chance auf einen weiteren ganz wichtigen Sammlungsbestand hinzuweisen, nämlich die Schriftmusterbücher. Das Deutsche Buch- und Schriftmuseum hat den größten Bestand an Schriftmusterbüchern, eine wunderbare Anleitung zum Schönschreiben, so könnte man es ganz platt sagen, wohinter natürlich sehr viel mehr steht. Da steht gesellschaftliche Schichtungen, wer welche gesellschaftliche Schicht schrieb wie oder sollte wie schreiben etc. Diese Schriftmusterbücher zeigen eigentlich sehr schön, Einerseits die Verbindung von Handschriftlichem und Gedruckten, weil das, was dann im gedruckten Buch als vermeintlich Handschriftliches endet, ist eben nichts anderes als eine andere Form des Gedruckten mit beweglichen Lettern. Die andere Seite davon ist, das Handschriftliche spielt seit Jahrzehnten in den Unikatbüchern. Wir haben auch eine relativ große Künstlerbuchsammlung, eine unglaublich große Rolle. Also wir hatten vor 2 Wochen Lutz Dambeck zum Beispiel da, von dem wir jetzt ein Buch hatten, haben ankaufen können. Der geht mit Handschrift um in einer furiosen Weise, die einem wirklich die Augen nochmal auch für Schrift, aber auch für Texte nochmal völlig neu öffnet. Also das Handschriftliche spielt eine wichtige Rolle im Fokus dessen, wie sich Heinrich Klemm unser Museum vorgestellt hat, spielt es keine Rolle. Ne, da war wirklich dieses Gewerbliche ganz stark im Zentrum. Aber wir haben zum Beispiel in der neuen Dauerausstellung eine Wand, die ABC der Schriftgestaltung, was eigentlich ganz einfach ist, aber ohne die Handschrift einzubinden in die Entstehung von bestimmten auch Druckschriften, ja, würde man bestimmte Druckschriftengeschichten gar nicht verstehen. Also ja, große Bedeutung der Handschrift.
Ja, ich fand auch einen Artikel ganz interessant, der deutsche und japanische Schriftkultur vergleicht und in dem der schöne Satz steht, die Handschrift gilt dem Typografen als unvollkommen, was aus japanischer Sicht völliger Unsinn ist.
Ja, also japanisch, aber auch südasiatischen, ostasiatischen Bereich überhaupt. Wir haben jetzt gerade eine sehr schöne Kooperation mit dem koreanischen Druckkunstmuseum in Jeonju. Und die interessante Geschichte daran, druckhistorisch, ist ja auch, dass die Koreaner viele Jahrzehnte vor Gutenberg schon mit beweglichen Lettern gedruckt haben und immer so ein bisschen sauer auf uns Deutsche sind, die ihren Gutenberg so hoch halten und sehr darum bemüht sind zu sagen, Mensch, ihr macht mal halblang, ja, wir konnten es doch schon viel früher. Wo dann sich immer uns die interessante Fragestellung auch jetzt für die neue Dauerausstellung entsteht, wie gesagt, dieses Jikji-Buch ist von 1377, also weit im Vorfeld, nicht zufällig, so ein paar Jahre vorher. Warum hat das da nicht die Bedeutung gehabt? Ne? Und dann kommen wir ganz schnell dazu, Druckgeschichte eben als Gesellschaftsgeschichte zu entlarven oder als eine Ebene der Gesellschaftsgeschichte, in der eben die Begründung für die fehlende Resonanz dessen, was in Korea stattgefunden hat, einfach darin zu finden ist, dass es eine höfische Erfindung war, die aber auch nur für Jahrhunderte am Hof betrieben wurde. Also einfach überhaupt nicht die gesellschaftliche Relevanz, die dann mit der Reformation hierher kam. Jetzt habe ich Ihrer Frage eine Wende gegeben, die Sie vielleicht nicht haben wollte, aber mir ist es wichtig, da einfach auch nochmal anzuknüpfen an, wenn wir Druckgeschichte erzählen, erzählen wir immer auch ein Stückchen, versuchen wir auch immer ein Stückchen über dieses Produktbuch hinwegzukommen und zu fragen, wie steht es eigentlich in historischen Zusammenhängen?
Also unsere Gäste sind frei zu sagen, was sie wollen.
Ja, ich denke, dass wir hiermit auch an ein gewisses Ende kommen. Wir wollen nochmal erinnern an das Datum, wann das Museum mit Inhalt öffnet, nämlich 2012.
Zur Buchmesse. Also
zur Buchmesse in einem Jahr. In einem Jahr. Da sind wir dann alle sehr gespannt und werden dann da vorbeikommen. Das war exklusiv im Vorab-Interview Stefanie Jacobs, die von Revolution nicht reden wollte und es doch getan hat. Vielen Dank. Musik.